Stell dir vor, du sitzt zu Hause, hast deinen Stack im Schrank, bestellst irgendwas online und denkst, das ist schon irgendwie okay, weil es ja nur für dich ist. Tja, genau da fängt der juristische Albtraum an. Die meisten glauben, Stoffen wird erst dann strafbar, wenn man Wettkämpfe macht oder was verkauft. Falsch. Das Anti-Doping-Gesetz greift viel früher, teilweise schon bei ein paar Milligramm Testo oder bei einer Peptidbestellung, die beim Zoll hängen bleibt. Und dann stehst du plötzlich nicht mehr stolz vorm Spiegel, sondern nervös vorm Richter. Und heute reden wir genau darüber. Die Grauzonen, die Mythen, die Fallen und die Frage, ob man wirklich legal stoffen kann. Kleiner Spoiler, das, was die meisten für legal halten, ist oft schon strafbar. Aber es gibt auch Spielräume und die schauen wir uns heute an im DocTalk Nummer 15. Und damit begrüße ich auch den Sascha. Hallo Sascha.
Ja, hallo Mike. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf bei unserem gemeinsamen Format. Heute auf deinem Kanal. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ich würde sagen, ich steige mal direkt ein mit der provokanten Frage. Geht das überhaupt? Stoffen, aber legal? Was sind so deine ersten Gedanken dazu?
Ja, da muss man sich, auch wenn wir das an anderer Stelle schon ganz häufig auf die eine oder andere Weise, vielleicht auch teilweise ein bisschen verkürzt dargeboten haben, die Rechtslage in Deutschland anschauen, wie sich es denn überhaupt zum Thema Konsum von leistungssteigernden Mitteln im weitesten Sinne verhält. Und da haben wir zwei Gesetze, in denen das im Wesentlichen spielt. Einmal das Anti-Doping-Gesetz und dann das Arzneimittelrecht im Arzneimittelgesetz. Wobei das Anti-Doping-Gesetz, darauf werden wir später vielleicht noch das eine oder andere Mal zu sprechen kommen, das speziellere Gesetz ist. Was bedeutet jedenfalls in der juristischen Theorie das Spezialgesetz, das geht dem Allgemeineren für einen konkreten Lebenssachverhalt immer vor. Was wiederum bedeutet, wenn irgendwas nach dem Anti-Doping-Gesetz nicht strafbar ist, dann ist es schwierig zu argumentieren, dass das Arzneimittelrecht dafür im Weiteren noch Auffangtatbestände bereithält, die es dann doch wieder strafbar machen, weil man argumentieren kann, der Gesetzgeber hat sich an irgendeiner Stelle mal Gedanken darüber gemacht, was legal sein soll und was nicht, ganz konkret in Bezug auf Substanzen, die unter das Anti-Doping-Gesetz fallen. Das mal vorangestellt und wie gesagt, darauf werden wir sicherlich noch zurückkommen und das ergibt dann auch die eine oder andere zumindest Grauzone. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich vertrete hier natürlich eine teilweise jedenfalls Mindermeinung in der rechtswissenschaftlichen Literatur, zumindest aber mal eine Mindermeinung, was die Auslegung dieser Fragen vor Gericht angeht. Das bedeutet, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass jeder Staatsanwalt, der sich mit der Frage konfrontiert sieht, ob er hier ein Ermittlungsverfahren einleiten soll oder nicht, die Dinge genauso sehen wird, wie ich sie hier vortrage. Aber ihr könnt auch sicher sein, das, was ich hier vortrage, das ist juristisch zumindest mal so weit fundiert, dass man damit eine greifbare Verteidigungsstrategie an der Hand hätte, wenn man die dann bräuchte. Das nur mal vorangestellt, für all die denken, die kriegen jetzt die Blaupause. Wenn ihr das denkt, dann macht aus und schaut bei Max weiter. Da gibt's den praktischen Teil. Und wer sich doch für die Rechtslage interessiert, um zumindest mal zu wissen, was man im Ernstfall vortragen könnte oder um zu wissen oder hier mal zu prüfen, an wen er sich vielleicht wenden sollte, wenn mal was schief geht, der bleibt natürlich gern dran. Worüber reden wir heute? Wir reden also einerseits natürlich über Medikamente, die in der Dopingmittelmengenverordnung stehen, also in der Anlage oder Verordnung zum Anti-Doping-Gesetz, wo drin steht, was überhaupt unter das Anti-Doping-Gesetz fällt. Aber wir reden auch über so Sachen, die da vielleicht nicht drin stehen, gerade im Bereich der Peptide und überlegen uns dann mal gemeinsam, wo die Grenzen der Strafbarkeit liegen und was man in der Praxis daraus machen kann. Vielleicht dazu mal als Aufschlag das Anti-Doping-Gesetz, weil es ja den Bereich, zumindest wenn man es strikt sieht, abschließend regelt, also alles, was dort nicht verboten ist, ist dann wohl erlaubt. Und da geht's im Ausgangspunkt mal darum, dass die Gesundheit der Sportler und die Integrität des Wettkampfsports geschützt werden sollen, wo man schon sagen kann, was ist denn mit denen, die gar keine Wettkämpfe machen, die das einfach nur für sich machen, die vielleicht ein bestimmtes körperliches Erscheinungsbild vor Augen haben und dem näher kommen möchten, indem sie irgendwelche Medikamente konsumieren, da wäre man ja aus der Integrität des Leistungswettkampfsports, wo es um die Frage geht, betrügt dort jemand oder bedienen sich da alle nur legaler Methoden, wäre man schon raus. Die Gesundheit der Athleten allerdings ist natürlich ein anderes Thema, denn die Gesundheit der Athleten, das fällt so ein bisschen unter dieses Stichwort Volksgesundheit, wo man ja auch häufig in ganz anderen Gebieten sagt, was geht das eigentlich den Staat an? Warum soll der Staat uns vorschreiben dürfen, was wir machen, wenn das für uns nicht gesund ist?
Aber war das ein Motiv damals bei der Konzipierung des Antidopinggesetzes eigentlich nicht, oder? Weil sonst wäre ja Alkohol und Nikotin eigentlich auch verboten.
Ganz, ganz genau. Das ist genau das Spannungsfeld, in dem sich das so bewegt. Es ist aber tatsächlich eins der Motive. Es ist also in den Gesetzesmaterialien, die man sich ja zur Gesetzgebung aller möglichen Gesetze anschauen kann. Da steht ja immer drin, warum der Gesetzgeber jetzt Verhandlungsbedarf sieht. Und da ist auch das ein Thema. Und natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, seine Gesundheit zu gefährden oder zu ruinieren. Mhm. Nikotin und Alkohol sind ja nur zwei Themen. Es gibt ja auch Sportarten, die per se, also durch das Ausüben des Sports, viel gefährlicher sind als Kraftsport oder Bodybuilding.
Ja.
Kampfsport oder vielleicht auch Wintersportarten von Personen ausgeübt, die das genau einmal im Jahr machen, also die dann eine Abfahrt machen, also Skifahren und das in einem Slalom, den eigentlich ein Leistungs- und Wettkampfsportler macht und sich dann regelmäßig die Beine brechen. Auch nicht gesund, auch gefährlich. Und wenn man dann auch das Argument ins Feld führt, dass es ja dann auf Kosten der Allgemeinheit ginge, wenn die Leute wieder gesund gepflegt werden müssen, ist das beim dopenden Sportler nicht anders als beim Skifahrer, der sich das Bein gebrochen hat. Aber in diese Richtung denkt der Gesetzgeber dort nicht, sondern da geht's eher, was diesen Gesundheitsgedanken angeht, in die Richtung, in die es auch beim Betäubungsmittelrecht beispielsweise geht oder beim NPSG und diesen ganzen Dingen, wo es eben darum geht, dass Menschen sich eigenverantwortlich selbst in Gesundheitsgefahr begeben und der Gesetzgeber der Meinung ist, dem müsste man zumindest so weit entgegenwirken, dass man es erschwert, diese Gesundheitsgefährdung zu begehen. Das kann man natürlich rechtspolitisch so oder so sehen, was ein Riesenthema wäre, was aber niemand aufmacht, weil es, wie auch schon sehr oft von uns erwähnt, die Doping-Szene keine Lobby gibt, wäre der Vergleich zum Konsum-Cannabis-Gesetz, denn da ist es ja gerade aufgeweicht worden, wenn man gesagt hat, mit einer entsprechenden Lobby im Hintergrund, da gibt es Personen, die das konsumieren wollen und das auch verantwortungsbewusst machen, glaube ich auch, dass es diese Personen gibt. Und deshalb möchte man das anders geregelt wissen, als es bislang war, wo man das auf eine Stufe gestellt hat mit Heroin.
Ja, also, wenn du überlegst, dass du 25 Gramm sind das, glaube ich, Cannabis. Und da darfst du.
Ja, die Mengengrenzen da sind ja auch sehr und sehr kompliziert. Teilweise, wenn es darum geht, man darf eine bestimmte Anzahl von Pflanzen haben, man darf die dann ernten. Und da haben mir schon ein paar Insider gesagt, dass das, was man eigentlich dann besitzen darf, nicht dem entspricht, was man da ernten kann. Je nachdem kann man da viel mehr ernten.
Okay.
Darf es aber trotzdem nicht abgeben. Was macht man mit dem Kram? Muss man es dann sofort aufrauchen oder muss man es wegwerfen? Schwierig. Auf jeden Fall ist es halt ein Thema, was jedenfalls so weit noch nicht durch Lobbyarbeit und gesellschaftliche Aufklärung in den Bereich der Legalität gerückt ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein kriminalisierter Bereich. Das muss man ganz klar so sagen. Auch wenn der Gesetzgeber vorangestellt hat, das Eigendoping ist nicht strafbar. Darüber haben wir in der letzten Folge erst gesprochen, in DocTalk Nummer 14. Da ging es um die Frage TRT
oder Stoffen.
Was ist legal, was nicht. Wir reden heute also über die spiegelbildliche Seite dieses Themas. Und da hatten wir ja schon angesprochen, und darauf können wir heute nochmal vertieft eingehen, dass der Gesetzgeber schon gesagt hat, zum Eigenbedarf außerhalb des getesteten Wettkampfsports, also des Spitzensports, des Wettbewerbs, des organisierten Sports, wie es dort im Gesetz heißt.
Genau.
Da darf man Dopingmittel konsumieren und man darf sie auch, wenn man es denn dafür macht, besitzen. Und dann kommt das große Aber, dann kommt nämlich wieder die Mengengrenze und da haben wir die Dopingmittelmengenverordnung, dort stehen Medikamente drin und zu jedem Medikament steht eine Mengengrenze drin, oberhalb derer es dann strafbar ist, die Sachen zu besitzen. Damit nicht genug. Wer zwei Sachen oder drei Sachen besitzt und sich unterhalb der Mengengrenze des jeweiligen Medikaments bewegt, der verstößt trotzdem gegen die Besitzstrafbarkeit, wenn er in der Summe über 1,0 kommt. Wer also die Hälfte der erlaubten Menge von drei Medikamenten besitzt, der hat das 1,5-fache und dann ist er auch in der Besitzstrafbarkeit. Das kann man nicht oft genug sagen. Ich sag's an jeder Stelle und trotzdem rede ich so gut wie jeden Tag mit Personen, gerade aus meiner Followerschaft bei Instagram, die der Meinung sind, der Besitz zum Eigenbedarf, der ist doch straffrei. Und da muss man immer sagen, ja, aber denkt an die Mengengrenze. Und selbst wenn ihr die einhalten möchtet und denkt, ihr haltet die ein, wenn ihr beispielsweise eine bestimmte Anzahl Einheiten von Wachstumshormonen im Kühlschrank habt, vielleicht ein Pen Insulin und dann noch zwei Brechampullen Testosteron, seid ihr wahrscheinlich trotzdem drüber. Und
ja, vielleicht deshalb doctrinus.de, Rezept nur so kurz.
Ja, da kommen wir gleich vielleicht auf das Thema eingehen. In der Dopingmittelmengenverordnung stehen ja Sachen drin, die man legal mit einem Rezept in der Apotheke erwerben kann. Ja. Und da stehen Sachen drin, ja, die es auf dem legalen Medikamentenmarkt gar nicht gibt. Genau. Ja. Da können wir vielleicht erstmal ansetzen. Nehmen wir erstmal die Sachen, die man legal besitzen darf und erwerben darf, auch in größeren Mengen, wenn man dafür eine ärztliche Verordnung hat. Da knüpfen wir sozusagen jetzt an das TRT-Thema an. Da ist ein Medikament natürlich Testosteron. Das ist ja auch vielleicht sogar das Medikament, jedenfalls bei Männern, das ja im Doping-Bereich sehr prominent eingesetzt wird.
Ja,
das meiste. Und dann gibt es ein paar Medikamente, die im Zusammenklang damit immer wieder Anwendung finden. Einmal natürlich, um Nebenwirkungen ja Einhalt zu gebieten. Ich denke jetzt an sowas wie
Aromatase-Hemmer.
Ja, genau. Ja. Das sind Sachen, die kann man natürlich auf Rezept vom Arzt bekommen. Und dann kommt man an die Stelle, der Arzt darf natürlich auch nicht zur Leistungssteigerung beim Menschen im Sport verschreiben, sondern der Arzt darf das nur mit medizinischer Indikation. Und hier sind wir wieder an der Stelle, der Arzt muss dokumentieren, was er dort verschreibt und warum er das verschrieben hat. Und da gibt's in der Tat, das ist zum Teil ja auch gar nicht so bekannt, je nach Medikament auch Möglichkeiten, die zum Teil direkt in der Packungsbeilage stehen, zum Teil auch über Studien, die man in Zeiten von KI auch sehr einfach ergoogeln kann. Anwendungsfälle, die man für sich in Anspruch nehmen kann und die dann, egal ob der sportliche Gedanke sozusagen ein Nebenzweck ist, machen darf. Also alles, was man medizinisch begründet verschreiben darf und bei dem nicht die Leistungssteigerung im Sport der Primärzweck ist, sondern wo das nur ein Nebeneffekt ist, das ist alles erlaubt.
Sprich, man kann alles, wie gesagt, im Rahmen von Nebenwirkungen von der TRT, Aromatase-Hemmer, vielleicht sowas auch wie Carbagolin, falls es zum Prolaktinanstieg kommt.
Ja, für ein Prolaktinproblem, genau.
Genau, sowas wäre alles dann legal, tatsächlich von dem Arzt zu verschreiben.
Das wäre der Pfad Testosteron plus Begleitmedikation, wenn genau erforderlich. Ein anderes Thema, was in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist sicherlich das Insulin. Beim Insulin ist es ja so, man hört es immer wieder, das anabolste Hormon und so weiter und so fort.
Ja, was ja Quatsch ist.
Beim Insulin ist es aber tatsächlich ja so, eine Indikation, medizinische Indikation, Insulin zu benutzen, ist die Regulierung des Blutzuckers. Wenn jemand 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag isst, ob er das jetzt aus Sportsgründen macht oder nicht, der wird höchstwahrscheinlich Probleme mit seinem Blutzucker bekommen.
Ja, safe, 100%.
Ja, und dann hat man wieder ein Einsatzgebiet, in dem sich Insulin anbietet und für das Insulin ja auch gemacht ist, weil man auch sehr schnell in so einen Bereich dieser sogenannten Prädiabetes kommt, was man ohne Probleme vom Arzt diagnostizieren lassen kann. Und in diesem Fall kann man sich auch Insulin verschreiben lassen. Und dann darf man, und da sind die Mengengrenzen egal, dann darf man das, was man sich aus der Apotheke geholt hat, Testosteron plus alles, was man braucht, um die Testosterongabe gesundheitlich einwandfrei zu gestalten, plus Insulin besitzen und benutzen.
Genau. Insulin darfst du natürlich meines Wissens sogar 1800 Einheiten haben, oder 1500. Das ist relativ hoch.
1800 Einheiten, das ist relativ viel.
Genau.
Wobei auch hier wieder diese Falle aufgebaut ist, dass man die Mengengrenzen ja bei Besitz jetzt außerhalb der verschriebenen und also ärztlich verordneten Medikationen addiert. Und wenn man dann sagt, oh super, ich darf hier 10 Ampullen TB500, zig Pen, also was sind das dann, 6 Pens, glaube ich, Insulin und so weiter und so fort besitzen. Achtung, wie gesagt, hier sind gar nicht 6 und 12, oder? 300 sind immer drin.
Ja.
Wie viel haben wir gesagt? 3.
Genau. Gibt, glaube ich, eine Packung mit 6 Stiften und dann eine mit 20 oder so, ja.
Auf jeden Fall ist es viel. Ja, also es ist so viel, dass man das länger gebrauchen könnte als jetzt die 2 oder 3 Brechampullen.
Das ja, ja, viel länger. Viel länger. Was du auch gesagt hast, was auch gut ist mit dem Blutzucker, was auch viele, vielleicht so ein kleiner Exkurs zum Bodybuilding, Natürlich hat Insulin zweifelsohne auch leistungssteigende Effekte, ne? Performance zu steigern, Training, Regeneration zu beschleunigen. Aber so der Hauptanwendungszweck, den ich auch sehe, sind natürlich durch die synergistische Wirkung mit Wachstumshormonen und natürlich auch anabolen Steroiden, aber auch vor allen Dingen das Thema Gesundheit, Entlastung der Bauchspeicheldrüse, wie du es gesagt hast, bei vielen Kohlenhydraten, gerade in der Offseason oder aber auch tatsächlich auch nicht nur bei vielen Kohlenhydraten, sondern auch bei dem Missbrauch von Wachstumshormonen. Auf jeden Fall hier auch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Tool, um Gesundheit zu erhalten.
Ja, Stichwort Wachstumshormon. Auch Wachstumshormone oder HGH kann man sich, Somatropin kann man sich verschreiben lassen vom Arzt. Hier ist es aber schon ein bisschen problematischer. Also ein Punkt, der da sehr problematisch die sein Kosten. Dürfte in der Praxis, sind die Kosten, ja, ganz genau. Ja. Genauso wie beim IGF-1, beim Incalex. Das sind halt Produkte, die man in der Apotheke bekommt auf Verordnung. Aber sehr, sehr teuer. Und hier ist es auch, denke ich, schwierig, eine medizinische Indikation festzumachen für Dosierungen, die im Bodybuilding interessant wären. Ja. Man kann im Thema Quality Aging so irgendwas im Bereich von 2 Einheiten HGH sicherlich verschreiben, mit entsprechenden Studien unterlegt.
Ja.
Wenn es in den Bereich von 6, 8, 10, 12 aufwärts Einheiten pro Tag geht.
Therapie endet meistens bei, also so typische Therapie kann so bestehen aus 0,6 bis 1,2 Einheiten, dass man das mal so gehört hat. Das sind 2 Einheiten schon gar nicht mehr so wenig, aber bei 2 Einheiten haben wir auch schon Effekt, ja. Also, das ist das schon was für Regeneration, Hautbild, Lipolyse, also mit 2 Einheiten.
Lipolyse,
genau. Macht es auf jeden Fall schon Sinn, ja.
Ja. Ja. Ist vielleicht auch ein Thema gerade wieder nicht unbedingt für die, die da das Maximum an Performance und Muskelaufbau rausholen wollen, sondern auch im Thema Quality Aging wieder was, wo man sagen muss, es muss dann halt auch da wieder studienmäßig belegt sein. Der Arzt muss alles, was er da verschreibt, dokumentieren. Dann ist man auch da auf der sicheren Seite. Aber es wird jetzt zum Beispiel keinem helfen, ein Rezept für HGH vorgelegt zu halten und dann so ein paar typische Durchstech-Vials mit 10, 12 oder 20 Einheiten zu Hause zu haben. Das vielleicht als kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wer sich Sachen aus der Apotheke holt, weil er sie auf Rezept bekommt und dann Geld sparen möchte und die identischen Medikamente auf dem Schwarzmarkt kauft, der darf die dann trotzdem nicht besitzen. Also wer sich auf Rezept leisten möchte, der muss dann auch genau diese Sachen haben. Wobei man beim HGH zum Beispiel auch über Reimporte nachdenken könnte. Es gibt ja zugelassene Medikamente, Genotropin beispielsweise, recht günstig in Spanien oder auch in der Türkei. Die könnte man aus solchen Apotheken dann reimportieren auf Rezept. Auch das wäre möglich. Aber auch hier sind die Kosten natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, nicht
sehr,
vergleichbar
sehr
mit
hoch,
den Schwarzmarktkosten, die man üblicherweise.
Ja, 1 bis 2 Euro.
Ja, kann der Apotheker wahrscheinlich nicht mithalten.
Nee, ja, wobei der Produktionsherstellungspreis, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube so um die 30 Cent ist so die Zahl, die mir im Kopf schwebt für eine Einheit Wachstumshormone. Und wenn du überlegst, dass es in der deutschen Apotheke Genotropin umgerechnet 20 Euro eine Einheit kostet, das ist schon wild.
Ja, ist halt sehr aufwendig mit der Drehkartusche und nicht mit einer Fläschchen Pulver.
Kostet Faktor 60.
Die Darreichungsformel, das so herzustellen, ist teurer als der Inhalt.
Ja, der Inhalt ist für den Arsch. Also sagen wir mal so, ich kenne ja so ein paar Menschen, die sowas auch beziehen, in großen Mengen vom richtigen Händler, und das sind Einkaufspreise irgendwo auch mal bei 70, 80 Cent pro Einheit. Ja. Und dann hast du schon ein gutes HGH. Das heißt, da muss der Preis ja deutlich geringer sein. Da muss ja auch jemand dran verdienen oder auch vielleicht 2 Etappen vorher dran verdienen. Aber ich meine, ich hätte das mal irgendwo aufgeschnappt. Ich nagel mich nicht drauf fest. Aber die Zahl, die ich im Kopf habe, ich weiß nicht, woher sie stammt. Die habe ich immer in den letzten Jahren mal irgendwo aufgegabelt. Da waren es irgendwie so 30 Cent pro Einheit. Und das ist ja auch gar nicht so wenig, wenn man überlegt, dass so eine Flasche mit 10 Milliliter, mit 250 also 2,5 Gramm Testosteron, so eine Flasche der Produktion irgendwie keine 5 Euro kostet, dann sind 30 Cent von der Einheit schon gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Ja,
ja, ist halt das Luxus-Dopingmittel. Gut, gehen wir weiter. Was fällt uns noch so ein, jetzt ad hoc aus der Dopingmittelmengenverordnung, was uns interessieren könnte, was man auch per Rezept vom Arzt bekommen kann?
Boah, ich hätte jetzt gesagt, interessant wäre noch die ganzen Peptide sind natürlich noch interessant, aber die sind ja in der Regel nicht zu
überschreiben. Ich würde erstmal bei den, genau, ganz kurz noch bei den Sachen verharren, die man in der Apotheke bekommt in Deutschland, was vielleicht auch noch...
Ja, ja, HCG, HMG, Tamoxifen, sowas natürlich, also
ja.
Ich sag mal, zur Einsätze von Nebenwirkungen, gerade das Thema Gynäkomastie oder aber natürlich PCT, Postsaigetherapie beim Absetzen, HCG, Tamoxifen, vielleicht Clomifen, oder aber auch natürlich das Thema Kinderwunsch, da bin ich jetzt gar nicht sicher, ist HMG auf der Dopingliste, auf der, ich glaube tatsächlich ist es nicht drauf, nur HCG ist drauf.
Ja, nee, kann man schnell reinschauen.
Ich meine, HCG ist nur drauf, ja. Weil HMG ja natürlich nicht eingesetzt wird fürs Absetzen, sondern nur für Fruchtbarkeit. Mhm. Während des...
Nee, steht nicht drauf.
Ja, genau. Ich meine, ich habe es mal recherchiert, das habe ich im Kopf. Ich meine, es wäre nicht drauf. Ja.
Ja, das wären halt so Sachen, wobei teilweise, also aus Osteuropa ist mir das geläufig, HCG auch als Dopingmittel eingesetzt wird, mhm, während laufender Substitution anderer
Medikamente. Ja, ja,
das kann man sich auch verschreiben lassen.
Ja, ja.
Wäre auch noch eine Möglichkeit.
Genau.
Ansonsten stehen da natürlich, Nandrolon fällt mir gerade noch ein, könnte man sich verschreiben lassen. Könnte man als Import aus der Schweizer Apotheke beziehen,
genau.
Also ist möglich.
Ja.
Ja. Ich glaube, beim Proviron gab es auch so eine ähnliche Möglichkeit. Müsste man nochmal
Proviron recherchieren. Proviron müsste also auch noch verfügbar sein. Das wird auf jeden Fall medizinisch eingesetzt. Also in den USA weiß ich es eigentlich sogar relativ genau. Nandrolon ist da, glaube ich, auch noch zugelassen. Was jetzt, glaube ich, gar nicht mehr nirgendwo mehr verfügbar ist, ist Primobolan.
Das stimmt, genau. Das ist leider...
Das ist jetzt, glaube ich,
auf diesem Weg zu erlangen.
Ja. Oxandrolon wird noch geforscht. Und es war aber auch, glaube ich, auch erstmal zurückgezogen worden. Aber es wird wieder weiter geforscht worden. Also es ist ja auch das Thema, was wir auch mit Michel ja schon mal hatten, im Zuge der ganzen GLP-Geschichten, Thema Muskelerhalt, ne, wo man tatsächlich angeht, das eigentlich nicht bräuchte. Aber man wird auf der Basis dieser Grundlage auch wieder scheinbar mehr forschen im Bereich der anabolen Steroide. Die sind halt doch potent. So.
Sind potent und das ist sehr interessant, auch wenn man es natürlich nicht braucht, weil es jeder, der es besser weiß, nicht einsetzen muss, sondern einfach genügend Eiweiß zu sich nimmt und Sport treibt, während er irgendwelche GLP-1-Rezeptoragonisten benutzt.
Ja.
Ist es interessant für alle, die sich darüber Gedanken machen, was sie legalerweise aus einer Apotheke beziehen könnten, wenn diese Sachen wieder verfügbar würden. Also hoffen wir bald, dass die Forschung weitergeht und sich nicht plötzlich jeder Typ-2-Diabetiker bemüßigt sieht, Sport zu treiben und Eiweiß zu essen. Gut, ich denke, das war, was die Apotheke angeht, alles. Dann kommen wir aber noch zu einem ganz anderen spannenden Bereich im Antidopinggesetz in der Dopingmittelmengenverordnung und das sind, ja, wie gesagt, die Peptide. Bei denen, das vielleicht nur ganz kurz, bei den Medikamenten, anabolen Steroiden insbesondere, die dort drinstehen und die man in Apotheken nicht bekommt, auch nicht als Import oder Reimport aus dem Ausland, dürfte es schwierig sein. Auch da nochmal der Hinweis vielleicht, es gibt ein paar ganz bekannte Online-Coaches, die das auch international betreiben und kooperieren mit Apotheken in Indien beispielsweise und die dann sagen, wir können sämtliche Medikamente, die sie da per Stack verschreiben, auch über eine indische Apotheke besorgen mit Rezept. Ich kenne noch keinen Fall, in dem das mal relevant geworden ist. Also wer so ein Paket aus Indien bekommt mit ärztlicher Verordnung und das Pech hat, dass dieses Paket abgefangen wird und daraus ein Strafverfahren resultiert, meldet euch gern bei mir. Das ist nämlich ein sehr spannendes Feld, was ich mir gern mal näher rechtlich anschauen würde. Denn es scheint so zu sein, dass man in Indien in der Apotheke ganz viele anabolen Steroide bekommt auf Rezept. Ob das dann eine echte Apotheke und ein echter Arzt ist, ist spannend, weiß ich nicht. Ist aber auch spannend für die deutsche Justiz herauszufinden, denn es gibt ja den Grundsatz des 244 StPO, man muss dann die Wahrheit erforschen. Und wenn man die Wahrheit dadurch erforscht, dass man den indischen Arzt als Zeugen vernimmt per Rechtshilfe, wäre das sicherlich mal sehr interessant. Auch für künftige Vorgehensweisen in ähnlich gelagerten Fällen. Weil hier natürlich das Problem wieder eklatant im Raum steht, hat das vielleicht der indische Arzt auch nur zu Dopingzwecken im Sport verschrieben, wofür natürlich sprechen könnte, auf welcher Schiene das Ganze angeleiert wurde, dann könnte man damit wahrscheinlich nicht allzu weit kommen. Wenn der indische Arzt aber Quality Aging und Biohacking Studien präsentieren kann, warum er da welches Medikament auch immer verschrieben hat, dann wäre das noch ein ganz spannendes Thema. Das nur am Rande für alle, die das interessiert. Bei Google findet man bestimmt recht schnell, um wen es da geht. Und dann kann man ja mal probieren, ob man ein Strafverfahren dieser Art für sich selbst ins Rollen bringen kann. Und dann hat man da Gewissheit. Gut, anderes Thema aber, das hatten wir gerade schon angesprochen, sind die Peptide. Peptide, da kriegen wir beide, denke ich, auch immer wieder Fragen, gerade bei Instagram. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was kann man machen zum Thema, wie das wirkt oder auch nicht wirkt und welche Risiken das auch birgt, sei es jetzt ist da drin, was draufsteht und in den Mengen, in denen man es erwartet oder nicht, gibt es schon diverse Podcasts an anderer Stelle. Können wir vielleicht auch mal einen machen, an anekdotischer Art. Da habe ich auch schon ganz viele lustige Sachen aus Akten gesehen, die ich da berichten könnte. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, jemand hat eine Quelle von Peptiden, also Peptiden, das vielleicht auch ganz kurz, Peptide sind ein Oberbegriff für hunderte von Substanzen. Uns interessiert hier das, was im Bodybuilding-Kontext viral gegangen ist. Das sind einmal die Heilungspeptide, sowas wie TB500, BPC-157,
GHKTO,
Thymosin-Alpha-1, diese Sachen halt.
Genau.
Das ist einmal die Schiene Gesundheit, MT2, genau, braun werden und so weiter. Dann gibt es natürlich auch Peptide, über die wir gerade schon gesprochen haben, nämlich sowas wie HGH oder Insulin,
genau,
die jetzt außen vor. Wir reden jetzt aber kurz über die Peptide, die man sich nicht verschreiben lassen kann, weil die gar nicht als Medikament zugelassen sind. Das sind die sogenannten Research Chemicals, als solche werden die auch beworben.
Genau.
Wie verhält sich's damit? Kann man da Grauzonen ausnutzen? Da muss man vielleicht eins sehen, wenn man sich entschieden hat, die Sachen, die man legal auf Rezept aus der Apotheke bekommen kann, dann darf man diese Sachen in Mengen besitzen, die über die Mengengrenzen der Dopingmittelmengenverordnung hinausgehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man dann nichts addiert. Das heißt, wer legalerweise seine 10 oder 20 Brechampullen Testosteron zu Hause hat, dann noch diverse Tabletten oder Insulinpens, vielleicht noch ein HGH-Pen, das alles legal aus einer Apotheke auf Rezept, der kann dann beispielsweise auch sein TB500, was er nicht aus der Apotheke hat, in der Menge besitzen, die in der Dopingmittelmengenverordnung steht.
100 Milligramm.
Das sind 100 Milligramm, das ist relativ viel. Ja. Also je nachdem, wo man das kauft, pro Ampulle 5 oder 10 Milligramm oder 2 gibt es glaube ich sogar auch. Also es ist schon eine Menge, mit der man relativ weit kommt.
Ja.
Und wir reden ja heute nicht nur über das, was definitiv erlaubt ist, sondern auch über diese Grauzone. Das spielt auf jeden Fall, in, auch was das Bestellen angeht, in einer Grauzone. Warum spielt das beim Bestellen in einer Grauzone? Im Grundsatz ist es mal so, dass Arzneimittel, wenn man die in den Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes verbringt, sprich aus dem Ausland bestellt und dann kommen die per Post über irgendeine Grenze, dass das eine Ordnungswidrigkeit nach dem Arzneimittelgesetz ist, wenn nicht das Anti-Doping-Gesetz eine Spezialregelung enthält. Das ist ja auch der Fall. Denn wenn man diese Arzneimittel in nicht geringer Menge einführt, verbringt, dann ist das eine Straftat nach dem Anti-Doping-Gesetz. Und hier kommen wir genau in den Bereich, in dem man gut vertreten kann, wenn der Gesetzgeber gesagt hat, das Einführen im Bereich oberhalb der Mengengrenze, das möchten wir unter Strafe stellen. Wie verhält sich es dann unterhalb der Mengengrenze? Ist das möglicherweise straffrei? Die herrschende Meinung wird wahrscheinlich sagen, hier ist das Arzneimittelrecht dann ergänzend heranzuziehen. Das Arzneimittelgesetz beinhaltet die Ordnungswidrigkeit und das ist dann der Auffangtatbestand. Aber dann reden wir nicht von einem Kriminalstrafverfahren, sondern wir reden halt von einem Bußgeldverfahren im schlimmsten Fall, in dem in aller Regel auch keine Hausdurchsuchung droht, sondern da kommt dann ein Anhörungsbogen und danach kommt irgendwann ein Bußgeldbescheid. Und man büßt natürlich seine bestellten Peptide ein. Sprich, wenn das Ding abgefangen wird, dann wird es vernichtet oder zurückgeschickt. Jedenfalls wird es nicht an den Besteller weitergeschickt und es kommt Post von irgendeiner Behörde. Meistens kommt eine Post, wo drin steht, wir haben hier dieses und jenes abgefangen, haben Sie das bestellt, sind Sie mit der Vernichtung einverstanden? Wenn man das bekommt, kann man eigentlich schreiben, ich habe nichts bestellt und vernichtet es ruhig, dann ist meistens Schluss. Dann gibt es auch Behörden, die schreiben gleich, wir gehen davon aus, Sie haben das bestellt, wir drohen Ihnen dieses und jenes Bußgeld an und das bewegt sich dann in einem dreistelligen Bereich. Da kann man sicherlich, um weiteren Ärger zu sparen, das Bußgeld bezahlen, zähneknirschend. Denn auch das muss man sagen, das Verfahren insgesamt, wenn man da noch einen Anwalt bemüht, ist teurer. Ja. Man hat eine Rechtsschutzversicherung. Aber auf jeden Fall gibt es auch Ausnahmekonstellationen, in denen die Behörde nicht weiß, was da üblicherweise an Bußgeldern verhängt wird, weil das Behörden sind, die mit diesem Thema nicht so häufig zu tun haben, sondern dieser Bereich der illegalen Einfuhr von Arzneimitteln im Kleinstmengenbereich, das ist eine Randerscheinung. Und dann schauen die ins Gesetz und sehen, da können Bußgelder in Höhe von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Und dann machen die vielleicht irgendeinen Unsinn. Spätestens dann ist es natürlich schon sinnvoll, sich anwaltliche Unterstützung zu holen. Idealerweise von einem Anwalt, der solche Verfahren schon ein paar Mal hatte. Dann kann der im Zweifel sagen, Sie können hier bei folgenden 50 Behörden anrufen und sich mal erkundigen, was üblicherweise gemacht wird, wenn 12 Ampullen zu 10 Milligramm TB500 abgefahren wurden. Oder auch 8 Ampullen, wenn derjenige sagt, sind zwar unterhalb der Mengengrenze, aber ich gehe davon aus, das ist doch eine Ordnungswidrigkeit und muss das streng verfolgen, weil ich nicht der Meinung bin, dass der Gesetzgeber sich Gedanken gemacht hat bei der Einführung der Mengengrenzen und des Straftatbestands. So ist es jedenfalls, was diese Grauzone angeht, bei den Peptiden, die in der Dopingmittelmengenverordnung stehen. Es gibt aber auch Peptide, die da gar nicht drinstehen. Also das BPC-157 beispielsweise, auch das Thymosin-Alpha-1, genau, die stehen nicht drin. Das heißt, die Sachen, die kann man sich dann einfach mit dem Risiko einer Ordnungswidrigkeit, so wie ich sie gerade beschrieben habe, bestellen. Immer natürlich auch im Hinterkopf dabei, die üblichen Anbieter dieser Peptide sitzen irgendwo innerhalb der EU oder versenden jedenfalls innerhalb der EU. Postkontrollen werden dort zwar durchgeführt, auch ziemlich großflächig, aber eben stichprobenartig. Es wird nicht jedes Paket kontrolliert, was natürlich dazu führt, dass die Dunkelziffer der Pakete, die da durchkommen, extrem hoch ist, sodass das Risiko hier verfolgt zu werden schon recht gering ist und in dem Fall, dass man verfolgt wird, auch die in Aussicht stehende Sanktion relativ überschaubar ist, weil es dann bei diesen Peptiden definitiv nur um ein Bußgeld geht. Und weil man das Bußgeld, wenn es zu hoch ist, sicherlich auf eine angemessene Höhe reduzieren lassen kann, wenn man sich anwaltlicher Hilfe bedient. Das ist also der Bereich der Peptide. Genauso, weil mich das in letzter Zeit immer wieder Leute gefragt haben, verhält sich es bei so Sachen wie GLP-3, also den nicht zugelassenen Hungermedikamenten.
Retatrutide
und Co., was zum Teil ja auch mit Fantasienamen versetzt immer wieder das Gleiche ist. Entscheidend daran ist, der Gesetzgeber hat sich, weil das auch noch nicht so lange virulent ist, einfach noch keine Gedanken darüber gemacht. Und es ist sogar, denke ich, absehbar, dass entsprechende verordnungsändernden Gesetze diese Substanzen zumindest mal in den Blick nehmen werden. Und da wird man sehen, was da rauskommt.
Ja.
Wenn das dann in der Dopingmittelmengenverordnung landet, müsste man sich überlegen, was da wohl die Mengengrenze sein wird. Es ist ja derzeit bei den Medikamenten, die zugelassen sind, so, dass man von der 3-Monats-Ration spricht, also so beispielsweise beim Testosteron in Undecanoat, also beim Nebido. Das ist die 1000 sind das pro
Monat. 1000 Milligramm sind das alle 8 bis 12 Wochen.
Naja, dann könnte man sich überlegen, beim Reta, da ist ja die Studiendosierungslage recht hoch, die geht ja bis 16 oder 20 Milligramm.
2 bis 15 pro Woche. Oder sowas, ja.
Da könnte man, ja, müsste man sich wahrscheinlich im oberen Rahmen orientieren und den auf die Zeit rechnen. Sodass diese Mengengrenze wahrscheinlich auch recht hoch ausfallen dürfte, wie es ja auch beim TB500 ist, wenn es dann soweit ist.
Wenn du einen Vollmechanismus haben willst, brauchst du ein bisschen mehr Dosierung. Von daher müsste man eigentlich eher von 10 oder 15 ausgehen. Und dann ist es natürlich auch, wenn man es hochrechnet, mal 12, dann ist es schon eine ordentliche Menge, ja. Also da wird es sich die meisten wahrscheinlich mit 2 Milligramm anfangen und eigentlich schon, ich sag mal, den Haupteffekt vom ausbleibenden Hunger schon haben, kann man da wahrscheinlich auch ganz gut und glimpflich davonkommen, ähnlich wie bei TB500. Wo mit 100 Milligramm ist ja auch eine Dosierung. Also ich kenne kein Schwein, der sich 100 Milligramm TB500 auslegt. Also das sind vielleicht mal mit 5 bis 10 Milligramm pro Woche genommen über 4 bis 6 Wochen. Das heißt, das ist ein Bruchteil von dem, was man haben darf. Aber das ist halt wirklich die Ausnahme im Antidopinggesetz. Bei den meisten hat man wirklich die A-Karte gezogen, wenn man was zu Hause hat, weil man eigentlich immer über diese geringfügigen Mengen drüber ist.
Ja, ja, das ist, also sagen wir mal so, bei den Sachen, bei denen das so eklatant hoch ist, so ist es ja auch beim Clenbuterol. Ach, das fällt mir gerade ein, genau, haben wir nochmal vergessen. Kurzer Switch auf die Sachen, die man sich verschreiben lassen kann. Clenbuterol, also Spirobent als Markenname, das kann man sich auch aus der Apotheke holen.
Ja.
Und es gibt ja auch massenhaft Wettkampfsportler, die als Asthmatiker sowas verschrieben bekommen und das dann auch dürfen mit einer Therapeutical Use Exemption, oder wie das heißt, also mit dieser Bescheinigung vom Arzt, dass sie das dürfen.
Genau.
Da jeder Radfahrer ist natürlich auch noch jeder Radfahrer und jeder Sprinter ist Asthmatiker.
Ja, genau.
Was ein Zufall. Also das kann man sich halt auch noch aus der Apotheke holen und das hat ja auch, also je nachdem, was man sich da durchliest, möglicherweise anabole Wirkungen.
Bei Frauen auf jeden Fall.
Bei Frauen auf jeden Fall. Und beim Spiropent ist es ja wohl, also ist wahrscheinlich auch viel Bro-Science dabei, aber viele stören ja drauf, dass die damit wahrscheinlich einfach, weil sie dadurch besser in Form sind und dann anders aussehen, dass das dann einen muskelaufbauenden Effekt hätte. Deswegen ist es ja höchstwahrscheinlich auch in der Verordnung gelandet. Da ist die Mengengrenze auch wahnsinnig hoch. Ich habe es gerade nicht im Kopf, weil ich muss mal schnell reinschauen. Ja, so. Genau, die ist nämlich bei 5,4 Milligramm. Und das Medikament ist ja in
Mikrogramm
dosiert. Also da könnte man schon einige Packungen besitzen. Wie wissen das dann 200? Also müsste man wahrscheinlich ungefähr
da vielleicht
drei Packungen besitzen.
Auch nochmal an der Stelle der Hinweis, man kann es gar nicht oft genug sagen, wer das gedenkt zu missbrauchen, sollte wirklich schauen, dass er die Apothekenware bekommt. Denn dieses Mikrogramm bei einem Juleb, was nicht sauber abmisst und zusammenmischt, wenn es wirklich noch Milligramm in der Kapsel drin sind, in der Tablette drin sind, dann wird es sehr schnell lebensgefährlich. Ja? Also Clenbuterol in Milligramm zuzuführen, das kann sehr, sehr schnell tödlich enden.
Ja, guter Stichpunkt. Da fällt mir noch was ein, was man sich auf Rezept aus der Apotheke besorgen kann, wo das gleiche Problem besteht, nämlich Schilddrüsenhormone,
T3, also T4.
T3 und T4.
Ja, vor allem
auch T3. Das ist ja eine Sache, die man, also T3 kann man ja für Diätzwecke auch im Sport benutzen, oder da habe ich auch mit Michael Kühn mal ein interessantes Gespräch geführt. Das kann man wohl auch zum Umbau von Muskelzellen in irgendeiner Art und Weise nutzen. Darüber müssen wir mal einen Podcast machen.
Ja.
Jedenfalls auch ein spannendes Thema, was man über einen Arzt mit Rezept aus der Apotheke beziehen könnte. Ja, das, also das sind jetzt die Sachen, einmal Sachen aus der Apotheke, Arztrezept, richtig dokumentiert, wichtig, und das darf nicht drinstehen, der ist begeisterter Bodybuilder und er nimmt Folgendes ein, sondern es muss irgendwie drinstehen, warum man das denn aus medizinischer Sicht, also medizinisch indiziert, mit irgendeinem physiologischen Nutzen machen darf. Dann darf es der Arzt auch verschreiben. Er muss, das ist auch ganz wichtig, er muss es nicht verschreiben, damit der Mensch gesund wird und krank ist vorher, sondern er muss halt eine medizinische Indikation finden, die irgendeinen Vorteil bringt. Er darf ihn nicht krank machen dadurch. Gerade bei den Sachen, wo die Nebenwirkungen ja doch mannigfaltig sind, muss das engmaschig überwacht werden, gerade bei der Testosterongabe mit entsprechenden Blutwerten. Aber dann ist das Fahrwasser doch bereitet für eine interessante ärztlich verordnete Biohacking-Maßnahme, so möchte ich mal nennen. Dann das Thema Peptide hatten wir gerade, danach zu unterscheiden natürlich, wo es drin steht und ob es denn, wenn es im Anti-Doping-Gesetz bzw. in der Dopingmittelmengenverordnung steht, die Mengengrenze einhält, auch das dann relativ überschaubar.
Das mit Rabattcodes, vielleicht kannst du noch mal kurz vielleicht was dazu sagen. Also viele können ja inzwischen, sind ja haufenweise Rabattcode-Möglichkeiten vorhanden für Peptide, die ganzen Anbieter, ob es jetzt BioLab oder Beyond Peptides oder wie sie alle heißen. Also gefühlt jeder hat einen Rabattcode für Peptide. Wie ist da die Rechtslage? Vielleicht kannst du das auch noch mal einordnen, weil die Frage bekomme ich auch sehr, sehr häufig.
Tja, die Rechtslage, die hängt ganz stark davon ab, was derjenige konkret sagt in seiner Werbedarstellung. Also wer jetzt zum Beispiel nur in seine Bio schreibt, Code, was weiß ich, bei der und der Firma, der hat höchstwahrscheinlich nichts zu befürchten, insbesondere dann, wenn es dort verschiedenste Sachen gibt. Es gibt ja auch
dann so Whey-Protein und so, die Peptidshots, die sind gar nicht dumm.
Ja, es ist, ja, ich würde nicht mal sagen, dass das extra so gemacht wird aus diesem Grund, sondern es kommt ja größtenteils aus Regionen, wo das so ziemlich
legales
geregelt ist, ob es jetzt ein Proteinpulver ist oder eine Ampulle mit Injektionslösung. Dann geht's aber ganz schnell in Bereiche, je nachdem, was man konkret zu bestimmten Medikamenten sagt, in denen Bußgelder drohen nach dem Heilmittelwerbegesetz. Und es gibt auch eine Strafvorschrift im Heilmittelwerbegesetz. Die Strafandrohung ist relativ gering. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre Höchststrafe bloß. Was auch übrigens interessant ist für die Verjährungsproblematik, ist also recht kurz. Da geht's immer darum, dass man Heilversprechen macht, die nicht zutreffend sind. Ist natürlich interessant, wie das im Endeffekt gehandhabt wird, wenn jemand deswegen verfolgt wird und gesagt hat, Retatrutid führt dazu, dass man weniger Hunger hat, dass der Körper Glukagon ausschüttet und dass man unterm Strich abnimmt. Wenn dann irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, das ist ein unrichtiges Heilversprechen, dann kann man dem diverse Studien entgegenhalten. Und das Verfahren wird höchstwahrscheinlich dann auch so lange dauern, dass in der Zwischenzeit eine Zulassung des Medikaments erfolgt. Also da sehe ich in der Praxis kein Problem, diese Sachen so zu bewerben, was natürlich ein Problem ist. Und das habe ich auch schon sehr häufig gesehen. Allerdings von Personen, die ihren Lebensmittelpunkt gar nicht mehr in Deutschland haben, die dann zum Beispiel sagen, dieses und jenes Peptid, das wirkt auch gegen Krebs. Oder dieses und jenes Peptid, das kann man zwischen seinen Steroidkuren zyklisch einnehmen für 6 Wochen immer wieder, und das führt dazu, dass die Niere sich regeneriert. Das ist also ziemlich haarsträubend, was zum Teil gesagt wird. Und teilweise auch sehr hohe Dosierungen, die da empfohlen werden, wo man sich natürlich fragen kann, hat das vielleicht eher damit zu tun, dass derjenige mit seinem Affiliate-Code Geld verdienen möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Personen das für sich selbst so handhaben. Da habe ich schon wirklich abenteuerliche Sachen gesehen.
Ja.
Da muss man auf jeden Fall aufpassen, denn da ist man tatsächlich sehr schnell in dem Fahrwasser unrichtiger Helfersprechen. Und da wird es auch schwierig, irgendwelche Studien heranzuziehen, gerade bei Medikamenten, bei denen man irgendwann die Humanstudien abgebrochen hat und gesagt hat, das wird nie auf den Markt kommen.
Mhm.
Da lehnt man sich schon sehr weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dieses Medikament heilt Nierenkrebs oder so. Würde ich nicht machen. Also das ist das Thema Werbeaussagen. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Am besten, es ist auch lustigerweise, je neuer ein Gesetz ist, umso schlechter ist es meistens formuliert. Sieht man auch im Steuerrecht. Also ein gutes Gesetz zeichnet sich dadurch aus, dass es kurz und griffig formuliert ist und auch einen gewissen Auslegungsspielraum hat. Ein schlechtes Gesetz ist ellenlang, eher wie so ein Katalog von Do's und Don'ts. Und das ist auch hier der Fall. Das heißt, wer sich da näher informieren möchte, der sollte sich einfach mal das Heilmittelwerbegesetz anschauen und mal durchlesen, was man alles sagen darf und was man nicht sagen darf.
Mhm.
Und dann mal für sich rekapitulieren, was man in diversen Reels möglicherweise schon gesagt hat. Und dann auch ganz wichtig in dem Zusammenhang, die bußgeldbedrohten oder bußgeldbewährten Sachen, die gelten natürlich pro Aussage. Und das wiederum bedeutet, wer jetzt schon 100 Reels gemacht hat und im Prinzip ja immer das Gleiche sagt und
das ist kacke,
diese
ja.
Sachen sind alle Bußgeld bewährt, dann kann das ja teuer werden. Die Bußgelder, glaube ich, sind da auch bis zu 50.000 Euro pro Verstoß. Das ist recht hoch.
Pro Verstoß, das heißt pro Reel, wo ich dumm Blödsinn erzählt hätte.
Reel, ja.
Oh.
Also es ist eine Höchstgrenze, es muss nicht so hoch sein, aber es ist natürlich ein sehr großer Korridor.
Ist das einkommensabhängig oder woran machen Sie das fest?
Letztendlich schon eine ganz interessante Sache im Strafrecht, die Tagessätze.
Oh Gott.
Die Tagessätze im Strafrecht, die richten sich ja der Höhe nach dem Einkommen. Also auch das werde ich ständig gefragt. Was ist denn eine Geldstrafe von so und so vielen Tagessätzen zu so und so viel Euro? Mhm. Ein Tagessatz ist euer bereinigtes Monatsnettoeinkommen geteilt durch 30. Und da ist es auf jeden Fall einkommensabhängig. Beim Bußgeld ist es anders. Beim Bußgeld hat die Behörde einen Ermessensspielraum und sagt dann, wie schlimm war das Ganze. Da kann man dann sagen, das ist ja offensichtlich, dass das Heilmittelwerbegesetz nicht für Influencer gemacht ist, sondern da kann man sich ja vorstellen, irgendein Arzneimittelhersteller macht eine Werbekampagne und sagt dort Sachen, die nicht stimmen und macht davon 10 Zeitungsanzeigen, dann kostet das 500.000 Euro. Das schreckt dann vielleicht ein bisschen ab. Das halte ich auch für angemessen. Wird in dem Bereich, in dem wir jetzt gerade sprechen, wahrscheinlich nicht angemessen sein. Also da würde ich es aber auch gar nicht drauf ankommen lassen, sondern wie gesagt, für alle, die das betrifft, schaut euch das Heilmittelwerbegesetz an, lest euch durch. Das ist ein echter Katalog, was man alles machen oder nicht machen kann. Und dann kann man ja überlegen, wie man es ausdrückt, dass man sich noch in einer Grauzone bewegt. Das ist das Thema Influencer-Codes, Heilmittelwerbegesetz. Dann gibt es natürlich auch noch das Thema Influencer-Codes und Beihilfe oder Anstiftung oder psychische Beihilfe und diese ganzen Themen. Da wird es aber in den allermeisten Fällen, die ich mir hier vorstellen kann, jeweils an der vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat fehlen. Und wenn ich die nicht konkret im Blick habe und auch diesen doppelten Anstifter- oder Gehilfenvorsatz habe auf diese Haupttat, kann ich mich als Teilnehmer einer Straftat nicht strafbar machen.
Mhm.
Das heißt, da hat man eigentlich nichts zu befürchten. Es sei denn, man ist jetzt so blöd und beschreibt jemandem im Detail per DM zum Beispiel. Nehmen wir mal an, jemand hat angeschrieben, ich hätte gerne GLP-3 von Beyond Peptides bestellt. Kannst du mir genau erklären, wie das geht? Und der gibt dem jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und sagt, nimm noch den Code so und so. Das wäre vielleicht im Ausnahmefall wirklich eine Beihilfe. In dem Sinne, die konkrete Haupttat ist die Bestellung desjenigen, mit dem ich da gerade schreibe. Und dann habe ich da möglicherweise schon ein Problem, je nachdem, was da bestellt wird natürlich. Wenn der jetzt nur was bestellt, was eine Ordnungswidrigkeit wäre, also GLP-3 ist ja gerade von mir gewählt als schlechtes Beispiel, denn das ist ja gar keine Straftat, jedenfalls noch nicht. Das heißt, eine Anstiftung oder Beihilfe zu einer Straftat setzt natürlich eine Straftat voraus. Aber nehmen wir mal an, derjenige hat gefragt, ich hätte gerne HGH bestellt, kannst du mir mal beschreiben, ich komme da nicht zurecht in den Shop. Ja, das wäre dann schon schwierig. Oder bei Anabolsteroiden von Briala oder so, wenn jetzt jemand sagt, ich finde da auf der Seite nichts, ich hätte gerne 10 Ampullen Trenbolon bestellt und dann kriegt er die Anleitung per WhatsApp oder Instagram und der schreibt noch, nimm meinen Code. Da spielt es auch gar keine Rolle, ob der sagt, nimm meinen Code. Das ist dann in dem Fall wahrscheinlich wirklich eine Beihilfe. Tja, also nicht machen. Es ist ja auch alles gut dokumentierbar, wenn man es denn machen würde. Und abschließend, was auch noch drohen kann bei dem Thema Rabattcodes, ist sowas wie Geldwäsche oder sowas wie Steuerhinterziehung. Geldwäsche dann, wenn es am Ende dazu kommt, dass man irgendwas dafür erhält, also entweder gratis Medikamente oder Geld, denn diese Sachen, die man da erhält, die stammen ja aus einer geeigneten Vortat für eine Geldwäsche, also offensichtlich. Ja. Und bei einer Steuerhinterziehung ist ja auch ganz klar, wenn man die Sachen auf irgendeinem Weg zurückbekommt, den man so gewählt hat, dass das die Finanzbehörden nicht mitbekommen und die bekommst dann trotzdem auf irgendeinem Weg mit, dann ist das natürlich problematisch und ist dann auch, übrigens auch dann, wenn man sagt, ja, ich wollte das dann Ende des Jahres erklären, es ist eine Steuerverkürzung auf Zeit, wenn man es beispielsweise im April erhalten hat und dann nie erklärt hat und auch diese Steuerverkürzung auf Zeit wäre strafbar. So, das sind die Sachen mit den Rabattcodes. Da bleibt aber viel übrig, was man darf, wo ich so drüber nachdenke. Also halten wir vielleicht fest, der Code in der Bio dürfte unschädlich sein. Das Sprechen über bestimmte Medikamente oder vielleicht auch der Hinweis auf Analysen bestimmter Medikamente in irgendwelchen Foren oder so, wenn man zum Beispiel sagt, es ist zurzeit schwierig, dieses und jenes Anabolesteroid überhaupt zu kaufen, aber es gibt noch ein paar Anbieter, da sind die Analysen zumindest bisher ganz ja, aussichtsreich, dass da auch nach wie vor das drin ist, was draufsteht. Wenn man das so sagt und auch noch sagt, welcher Anbieter das ist, dürfte das nicht strafbar sein.
Habe ich auch schon gesagt, glaube ich.
Dann da noch, wenn man da denkbar, nicht auf diesem Kanal. Nee. Also da ist es jedenfalls so, dass man das sagen dürfte, ohne sich dafür strafbar zu machen. Die anderen Sachen...
Ja, man schützt ja auch. Thema, jetzt, guck mal, wenn du jetzt sagst, okay, in der Marke X, in der Charge Y, ist in der Laboranalyse, die ich da und da Mazda gerade wie gesehen habe, ist 100% das drin, was draufsteht. Das ist ja auch eigentlich ein Schutz davor, dass man vielleicht sowas greift, wo eben vielleicht was ganz anderes drin ist, was meistens nicht unbedingt das gesündere Produkt ist. Also da muss man auch mal so ein bisschen Gesetze hin oder her auch ein bisschen aus der Praxis rausdenken, oder? Ich meine, wenn wir als Coaches über dieses Thema reden, auch gerade innerhalb des Coachings zu Klienten, dann geht es natürlich da auch immer so ein bisschen um Schadensvermeidung, Schadensbegrenzung. Und es geht ja nicht darum, gibt auch Coaches, die ballern ihre Leute voll, damit sie profilieren. Okay, ich weiß, was du meinst, aber mein Ansatz ist zumindest immer ein anderer gewesen und ich bin auch immer froh, wenn mir ein Netzleader kommt, wo ich das Problem gar nicht habe. Und wenn jemand sich fürs Unterstützen entscheidet, dann ist halt auch mein Job, alles an Informationen, finde ich, zu liefern. Und wenn ich damit halt schon strafbar machen sollte, wäre das natürlich auch echt so ein Berufsproblem. Ne? Mhm. Das haben wir ja alle. Wir werden ja alle mit dem Thema konfrontiert.
Ja, ich habe jetzt in dieser Podcast-Folge vermehrt die juristische Brille aufgehabt. Aber das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist letztendlich ja sogar ein gutes Argument in der Verteidigung, wenn jemand sagt, warum hast du das denn gesagt? Also wenn es darum geht zu sagen, ist jetzt irgendeine Äußerung eines Coaches im Rahmen seines Coachings Hinweise, Empfehlungen oder Warnungen, ist das jetzt schon strafbar? Da gibt es ja, also gerade im Thema Anstiftung, gibt es ja diese Rechtskreise Aufstiftung oder Abstiftung. Wie ist das denn, wenn jemand vorhat, seinen Nebenbuhler zu erschießen und ich sage dem, ach, hauen doch lieber nur ein paar aufs Maul.
Yeah.
Das wird ja honoriert von der Rechtsordnung.
Oder ich sag halt, nimm halt keinen Trend, nimm Primolan. Habe ich gesagt, okay, nimm Primolan, aber ich habe gesagt, nimm Primolan, damit er sich nicht dämmert und schießt. So, das ist ja sehr, sehr wahrscheinlich auch eine Risikominimierung, ja.
Ja, das lässt sich durchaus hören.
Also jetzt war, ist halt ganz praktisch gesagt, das ist ein blödes Beispiel, aber das sind ja so Fälle, so Fragen bekommst du in der Instagram-Fragerunde. Da denkst du dir auch erstmal nichts dabei, dass das irgendwie vielleicht gegen ein Gesetz verstoßt, sondern ich sag halt mit bestem Wissen und Gewissen, auf Basis vom Haufen, was ich Studien nicht gelesen habe, von Jahren und Praxiserfahrung, die ich in der Szene habe, vom Austausch mit vielen anderen Coaches und natürlich festigt sich die Meinung da auch immer wieder und Primolan ist ja, würde ich sagen, das kann man auch behaupten, ein Anabolesteroid mit einem relativ okayen Verhältniswirkung zu Nebenwirkungen, was das bei Primolon schon wieder ganz anders aussieht und ich gehe auch mit der Frage der Dosierung und der Individualität. Aber wenn du jetzt so eine Aussage triffst, Junge, lass mit Trainer, das ist nichts für dich. Wenn du halt unbedingt was machen willst, als zweite Komponente neben Testosteron, dann nimm halt wenigstens Primolan, das ist nicht ganz so schlimm mit den Nebenwirkungen. Das wäre jetzt für mich keine Beihilfe zu einer Tat, sondern für mich wäre das halt so Aufklärung und Schadensbegrenzung, Gesundheitserhaltung, Risikominimierung, was auch immer.
Ja, also klingt auf den ersten Blick vielleicht komisch oder ein Stück weit sogar haarsträubend, wenn man sagt, das wäre dann sowas wie eine Abstiftung im klassischen Strafrecht, aber diese Argumentation halte ich gar nicht für so verkehrt, denn man muss ja auch sehen, es gibt tausend andere Quellen, in denen man sich informieren kann über das, was man da nehmen könnte. Wir haben neulich erst über diese eigenartige Reportage bei Arte gesprochen.
Ja, genau.
Bevor sich jetzt jemand von einem 18-jährigen TikToker sagen lässt, wie viel Trenbolon am besten ist, damit er runde Schultern bekommt, ist es vielleicht doch besser, der fragt einen promovierten Sportwissenschaftler mit jahrzehntelanger Erfahrung. Und da würde ich es dann auch drauf anlegen, Sachen zu sagen, wo ich riskiere, dass mich da jemand zur Verantwortung zieht. Denn diese Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, die sind jedenfalls nicht offensichtlich strafbar, sondern soweit die sich in einer Grauzone bewegen, gibt es guten argumentativen Spielraum, der zumindest zur Folge haben dürfte, dass man da, wenn man ins Fadenkreuz der Justiz gerät, auch wieder rauskommt. An der Stelle nochmal der Hinweis, auch den bringe ich ja ständig, aber man muss es immer wieder sagen, weil nicht jeder alles von dem, was ich sage, gehört
Versicherung.
Hat. Ja, richtig. Wer sich,
hast du gedacht.
Wer sich,
aber
wer
gut,
sich in dem Bereich, Hinweis,
ich hab's auch abgeschlossen.
Wer sich in dem Bereich bewegt, der sollte über eine Rechtsschutzversicherung in Strafsachen verfügen, die auch Vorsatztaten abdeckt und die das angemessene Honorar der Verteidigung bezahlt. Wer das nicht hat, der sollte sich zumindest einen Notgroschen anlegen für solche Fälle. Denn Verfahren dieser Art sind zwar nicht garantiert, sondern die Dunkelziffer, wie schon oft gesagt, ist wahnsinnig hoch. Aber es gibt jedes Jahr vierstellig Verfahren in Deutschland und es kann euch keiner versprechen, dass nicht auch ihr mal irgendwann Beschuldigter eines solchen Ermittlungsverfahrens sein werdet. Und dann seid ihr froh, dass ihr euch an diesen Ratschlag gehalten habt. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was konkret da zu empfehlen ist, worauf ihr achten müsst, wenn ihr so eine Rechtsschutzversicherung abschließt, da binde ich euch an dieser Stelle ein Video ein. Und wer es noch genauer wissen möchte, der schreibt mir bei Instagram eine DM mit den Buchstaben RSV. Und dann kommt ein schöner vorgefertigter Text und ein paar Links und dann könnt ihr euch da informieren.
Deshalb bist du so schnell, du arbeitest mit KI, Sack. Also bei mir dauert es länger, ich habe keine KI am Start.
Alles andere wäre nicht mehr zu handeln. KI, gutes Stichwort. Wie baue ich die Brücke jetzt? Vielleicht anders. Wir haben heute über Leistungssteigerung gesprochen. Natürlich kann man seine Leistung nicht nur durch illegalen oder Grauzonen verhafteten Medikamentenmissbrauch betreiben, sondern man kann seine Leistung natürlich auch durch eine optimale Versorgung mit Nährstoffen und allem, was es da noch so gibt, seine Leistung steigern. Und da kann man Supplements nehmen. Supplements von Vitaminversand24.com haben da die, wie ich finde, beste Qualität zu den besten Preisen und eine riesige Auswahl über 420 Produkte.
Genau. Und es kommen noch einige dazu.
Ich habe heute erst wieder gehört, der Pump It to the Limit wird sehnlich vermisst.
Ich habe eine Voice auf meine WhatsApp gerade, wo der Liefertermin drauf ist. Ich habe sie noch nicht abgehört.
Ach, reichen wir nach. Der Cliffhanger für die nächste Folge. Jedenfalls, wenn ihr euch dort mit Supplements eindecken möchtet und mehr von uns beiden sehen wollt, dann nehmt am besten den Code Sascha oder den Code Anwalt. Dann spart ihr auch noch. Ihr kriegt dann immer den besten Preis. Also jedenfalls kriegt ihr den Athletenrabatt von 10%. Aber häufig gibt es irgendwelche Aktionen. Dann kriegt ihr
auch mehr,
den insgesamt besten Rabatt. Und wenn ihr dort bestellt, könnt ihr auch an meinem Gewinnspiel teilnehmen. Jetzt habe ich's. Und wenn ihr das machen möchtet und wissen wollt, wie das geht, dann schreibt mir bei Instagram eine DM mit dem Wort Gewinnspiel. Und dann kriegt ihr auch wieder einen schönen Text.
Vielleicht
ich spare mir die weiteren Ausbildungen.
Vielleicht noch kurz den Hinweis, weil ich kriege schon seit Wochen die Frage, macht ihr eine Black Week, wann startet die Black Week? Ja, wir werden auch eine Black Week machen, die wird wahrscheinlich den Sonntag vor dem Black Friday starten, wie lange sie geht, ist noch nicht sicher. Und da wird, wenn es sich nicht wieder ändert, es ist immer so eine Diskussion intern, was ist am sinnvollsten, mein letzter Stand ist, es wird in unseren Codes dann 25% auf das gesamte Sortiment geben, mit wahrscheinlich einer Ausnahme, dass die Produktgruppe, die ist noch nicht im Shop, die kommt noch im Shop. Da sind die Margen einfach zu gering, da geht das nicht mit den 25%. Da reden wir über Zubehör. Na, das kommt demnächst auch zu uns, Shop. Und da wird wahrscheinlich der Rabatt ausgeschlossen sein. Aber ich glaube, das lohnt sich trotzdem. Wir rechnen damit, dass die Produkte wahrscheinlich sehr schnell ausverkauft sind und wir dann auch da ja höhere Mengen demnächst dann bestellen werden. Das ist ein Test und wenn das gut läuft, wird es auf jeden Fall aufgestockt. Ja, 25% bei ohnehin schon Preisen, die teilweise 30% unterhalb der Konkurrenz liegen. Bei gleiche oder bessere Produktqualität. Rohstoffe, glaube ich, nutzen sowieso alle dasselbe. Nur an der Stelle nutzen wir auch alle dieselben. Also ist es dann, wer arbeitet am effizientesten, wer arbeitet vielleicht auch ein bisschen länger wie andere. Und dementsprechend, ja, supportet.
Da schlägt uns keiner.
Da schlägt uns keiner, glaube ich. Also uns zwei wahrscheinlich nicht. Und ja, supportet einfach auch die Leute, die ihr mögt. Und wir sind auch, glaube ich, auch gar nicht böse, wenn ihr eine andere Firma cool findet. Der Markt ist sehr groß und auch andere Firmen machen gute Arbeit. Aber wir können wirklich halt für Vitaminversand und Gen glaube ich, stehen. Wir sind auch gerne dort. Und wenn ihr das auch geil findet, dann könnt ihr uns auch gerne dort supporten.
Genau, ich würde sagen, damit ist das Thema abgerundet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Einen Kommentar könnt ihr auch hinterlassen, wenn es euch nicht gefallen hat. Je mehr Kommentare, genau, Umso besser. Und wenn ihr Leute kennt, die anabole Steroide benutzen und das alles, was ihr jetzt gehört habt, noch nicht wissen oder wo ihr befürchtet, dass sie das noch nicht wissen, dann teilt die Folge in den sozialen Medien, schickt ihnen die Links und alle werden ein bisschen schlauer und können sich auf das vorbereiten, was da kommt, sei es auch nur durch den Abschluss einer Rechtsschutzversicherung und das Following bei Instagram.
Genau.
Beim Anwalt eures Vertrauens.
Macht das.
Gut. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Tschüss.